Ja, welchen allgemeinen Verlauf, und jetzt noch nicht konkret geschichtlich, nehmen diese Kriege? Das ist jetzt eine gewisse Zusammenfassung. Jesus sagt es doch ganz deutlich. Ein Reich erhebt sich wieder das andere. Und sozusagen der Satan wird mit dem Beelzebub ausgetrieben. Und das hatte ich schon gesagt, genau in diesem Mechanismus, in diesem Kontext, in diesem Ablauf zerreiben sich die Höllen selbst. Und Swedenborg beschreibt es auch an anderer Stelle, indem er sagt, ja, der Herr wird immer die Kriege so weit zulassen, bis ein bestimmtes Maß erreicht ist. Und über dieses Maß geht es nicht hinaus. Können wir also getrost sein und sagen, es muss also so sein, dass Teufel und Beelzebub, Satan und die Seinen im Grunde genommen sich untereinander verzehren. Und dabei, durch die geschickte Zusammenstellung, wie ich das gesagt habe, hält er diesen Kampf, wir kennen ja das Bild, das Lamm mit dem Banner, fest in seiner liebevollen Hand. So sagt Jesus ja auch, dieses alles muss geschehen. Aber wehe dem, der es tut. Das heißt ja nicht, der hat recht getan. Er hat nur sein Höllisches weiter aufgefächert. Wehe der Seele, die dieses tut. Und so kommen wir nochmal auf die Führung der Völker zurück. Führt der Herr auch die Völker so gesehen in Freiheit, aber in Ordnung. Hier aus den Himmelsgaben. Glaubet denn auch ihr noch an eine Vorbestimmung der Volksschicksale? Sollte ich etwa sagen, fest und bestimmen, so und so wird es diesem und jenem Volke ergehen, so ich das täte, wäre da wohl Liebe in mir und Geduld und Erbarmung? Seht, auf der Welt lasse ich alles frei walten, was nur immer den Namen Mensch hat. Warum? Das wisst ihr ja schon lange. Hier sagt der Herr einerseits, auch den Weg der Völker so gesehen, bestimme ich nicht vorher. Aber er sieht ihn vorher. Das ist der große Unterschied. Und er hat gemäß der Wanderungen der Völker immer auch ein Maß. Und da kommen wir in den Bereich, den Immanuel Swedenborg dann mit der göttlichen Vorhersehung bezeichnet, und ein Ziel im Sinne der Vorsehung dabei. Deshalb ist noch lange nicht jetzt Hauen und Stechen frei. Er sagt nur, wenn die Völker, das ist immer wieder auch das Angebot der Freiheit, wenn die Völker sich ergreifen würden und wenn sie nicht im Dritten Reich sozusagen die Hölle ergriffen hätten, dann können wir gewiss sein, wäre auch der Zweite Weltkrieg wohl so nicht geschehen. Aber er sagt andererseits, dass die Führung der Völker seine Weise, seine Aufgabe und seine Hand eben ist. Er guckt, wohin wird diese Summe, diese Grundliebe, diese Kraft denn ausgerichtet. Und gemäß dessen greift er ein. Und da ist der Einzelne dann auch nicht mehr sozusagen der Bestimmer dieses Schicksals, sondern ein Vollzieher. Da endet dann auch seine persönliche Freiheit. Da wird er dann hineingestellt in die geschichtlichen Abläufe, die nun mal jetzt so stattfinden müssen. Und in einem solchen Verlauf behält der Herr trotzdem im Sinne der Vorsehung und im Sinne der Vorhersehung auf das, was da geschieht, Vorsehung auf das, was vorgesehen ist, das ewige Heil, bis ins Einzelnste seine schützende, leitende Hand. Und hierzu ein Wort bei Emanuel Swedenborg aus der göttlichen Vorsehung. Dass die göttliche Vorsehung, die das Glück genannt wird, im Einzelnsten auch unbedeutender Dinge walte, sehe man und so, erkennst du schon in diesen die göttliche Vorsehung an, so musst du sie noch mehr in den Kriegsereignissen anerkennen. Und ich denke, das fällt, ich sag mal, uns allen schwer, fällt mir schwer. Wirklich nennt man auch die günstigen Erfolge und den gelungenen Unternehmungen des Krieges gemeinhin Kriegsglück. Und dieses ist eben die göttliche Vorsehung. Das führt Tolstoi so schön aus in seinem Werk Krieg und Frieden, wo er das ausführt, wie der Einzelne, wie wohl er auch so erscheint, nur den Vollzug der Geschichte. Und da endet die persönliche Freiheit tut. Und da führt der Herr die Charaktere zu, die er da braucht, an diesem Punkt. Und er hat den Napoleon gebraucht. Und er hat auch die anderen so gebraucht und zusammengestellt. Und dieses ist eben die göttliche Vorsehung, besonders im Planen und in den Überlegungen des Feldherrn. Und jetzt kommt es, obgleich dieser als dann und nachher alles seiner eigenen Klugheit zuschrieb. Also der Mensch bleibt in der Betrachtung der Dinge, wohl oder wehe, eben frei. Alles dies mag er tun, wenn, wie er will. Denn er ist in voller Freiheit für und gegen die göttliche Vorsehung zu denken. Ja, auch für und gegen Gott. Er wisse aber, dass nicht das Geringste seines Planes und Nachdenkens von ihm kommt. Und das ist unglaublich. Das schafft aber auch Vertrauen. Alles fließt entweder aus den Himmeln ein oder aus der Hölle. Aus der Hölle durch Zulassung. Der Herr niemals und die Seinen. Nein, da müssen sich die Bataillone gemäß ihrer Neigung einbringen. Und er leitet es. Und es entspringt nicht dem Genius, wie Tolstoi das so sagt, den er ja auch gar nicht sieht, eines Napoleons, was da abgelaufen ist. Er sagt, das schreibt der Napoleon sich ja nur selbst zu, dass er ein Genius ist. Und die Adapten, die schreiben es ihm zu. Nein, es ist schlicht und ergreifend die Führung des Herrn, die bei Napoleon fruchten konnte, was der Herr wollte. Und somit bleibt Napoleon auch in gewisser Weise frei, aber er vollzieht den übergeordneten göttlichen Willen, worin er vielleicht bestanden haben kann im geschichtlichen Überblick selbst. Aus der Hölle durch Zulassung und aus den Himmeln durch Vorsehung. Dass diese gefallene Frucht, die zerschlagen am Boden liegt, dann sich selbst Trost suchend, Hilfe suchend dem Herrn zuneigt. Das ist es. Und sich selbst verbraucht hat. Und ich habe mal so 3, 4 für mich immer wieder bewegende, da kann man auch noch ganz andere Dinge anführen, wo man im Nachhinein sieht, ja, das muss ein Ausdruck der göttlichen Vorsehung gewesen sein oder Vorhersehung gewesen sein. Das kann ja gar nicht anders sein. Dass wir diesen Satz, den wir eben gehört haben vom Herrn und das Ganze im Kontext betrachtend, auch mal konkret erfahren. Ich denke da an die, wie man nachgewiesen hat, mindestens 40 bis 50 Attentate auf Hitler. Und wenn man guckt, wie die geplant sind und woran diese Attentate gescheitert sind, dann kriegt man immer als Betrachter so immer ein Verzweifeln und sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass er in dem Moment beim Bürgerbaukeller mal 5 Minuten eher aus dem Hause geht und. Und sie waren gut geplant. Es hat nicht sollen sein. Hitler selbst hat ja von der Vorsehung in völliger Entweihung natürlich gesprochen, aber es war so vorgesehen, dass aus einem ganz tiefen Grunde, wo wir dann vielleicht noch mit der Idee, warum das so kam, es war die Vorsehung des Herrn. Da hat er die Völker so genommen, wie sie sich sturmreif gemacht haben. Dann, es hätte ja nicht alles in der Niederlage, also für mich ist es Befreiung und nicht Niederlage, das muss ich ganz klar sagen, des Zweiten Weltkrieges enden müssen, wenn die Kriegsführung eine andere gewesen wäre. Durchaus nicht. Aber Gottlob, es ist zu Ende gekommen. Das stelle ich jetzt nicht in Frage. Aber wie sehr sich dann die Höllen selbst aufreiben und sich selbst diese Steine des Anstoßes und Stolpersteine setzen, das möchte ich mit diesen Beispielen setzen. Und da sage ich wiederum Gottlob. Wir alle wissen, dass die Vernichtung des englischen Heeres bei Dünkirchen hätte stattfinden können. Es hätte stattfinden können. Und damit wäre möglicherweise auch der Eintritt der USA, wenn Hitler nicht in seiner Verblendung, und da zeigt sich ja, wie ein Reich das andere, ein Teufel den Beelzebub bekennt und eine Verblendung und nur noch Hass ist und keine Realität mehr auch für die eigenen Ziele da ist, Amerika den Krieg nicht erklärt hätte, dann wäre es vielleicht so gekommen. Aber er hat das englische Heer unbeschadet überziehen lassen. Und jeder fragt sich, warum. Und es gibt eine Betrachtung, der ich zuneige. Er hat es getan, um die Generalität, die deutsche Generalität, wo er noch nicht sozusagen der oberste, der größte Feldherr aller Zeiten gewesen ist, einen Denkzettel und ein Machtsignum sozusagen setzen wollte. Jetzt befehle ich Stopp und ihr hört jetzt auf mein Kommando. Das war eine Signatur der Macht und damit hat er sozusagen den letzten Olymp seines Götterhimmels bestiegen und wurde zum obersten militärischen Feldherr. Und das hat er mit dieser für ihn dann beginnenden Wendung des Krieges eingeleitet. Aus seiner Verblendung hat er sich selbst gerichtet. Es war sein freier Wille, an die alleroberste militärische Spitze sozusagen zu steigen. Und weiter, England stand kurz davor, auch bei den Bombardierungen am Ende zu sein mit dem einzigen, was sie noch hatten, der Luftwaffe. Aber es erschien Hitler, weil er in dem Hass der tiefsten Hölle angelangt war und dadurch in einer Verblendung gewesen ist, davon abzugehen und die Luftwaffe lag am Boden und hätte er noch, ich sag mal, einen Monat weiter gebombt, dann hätte England nicht mehr starten können. Es wäre zu Ende gewesen. Und da kommt die Verblendung rein, der Hass und er geht auf die Zivilbevölkerung über. Und da merkt man, England konnte sich regenerieren, konnte seine Luftwaffe, die wir dann ja zu spüren bekommen haben im Kriegsgeschehen, und kriegswendend mit dem Potenzial, das über Dünkirchen und dann im Verein mit den Völkern, das Blatt wenden. Geschehen ist es durch Machtsignatur und Verblendung, weil er eine Freude, wir wissen, ich will gar nicht über ihn reden, aber dass er sich das alles hat angeguckt in seinem Führerbunker, die Hinrichtungen und die verbrennten Städte, also wie tief dieses höllische Wesen war, davon machen wir uns, glaube ich, immer noch gar kein Bild. Dass dieser Hass ihn so verblendet hat, seine eigenen strategischen Ziele zu konterkarieren. Und das kennen wir auch selbst. Wenn wir in Wut und ohnmächtiger Wut sind, dann fragen wir nicht nach Vernunft, dann sagen wir das, da fragen wir gar nicht mehr, sondern dann geschieht es ganz einfach, wenn wir dem obliegen. Da gibt es aber noch ein ganz anderes Beispiel, das mich so bewegt. Und ich denke, das gehört dazu, um zu erahnen, wie der Herr führt. Und das ist wiederum, weil ich da so in der Auseinandersetzung bin, aus dem Dritten Reich. Auch das Dritte Reich stand kurz davor, die Atombombe zu kriegen. Das weiß man vielleicht gar nicht. Und sie haben in Finnland, weil da Kiruna das Erzlager gewesen ist und sie brauchten schweres Wasser, was man damit erreichen konnte, und hatten da bis zu ihrer Vertreibung rüber nach Norwegen, als sie das aufgeben mussten, da ihre Keimzelle für den Bau der Atombombe und hatten schon das schwere Wasser, das sie dringend brauchten, um es herstellen zu können, in der Eifel, glaube ich, waren die Bunker, und nun mussten sie aber verlassen. Und jetzt mussten sie das alles räumen. Und es ist dem Widerstand gelungen, die Schiffe zu versenken mit dem schweren Wasser. Aber nicht alles. Es kamen einige Tonnen, die gerettet, in Anführungsstrichen, gerettet werden konnten. Und jetzt griff der Plan B, dann stellen wir das irgendwo im Bunker in der Eifel her. Und es ist so gewesen, dass der Widerstand damals 14 Tonnen schweres Wasser von dem Schiff, das sie bombardiert hatten, von dem Rückzugsschiff, an sich genommen haben. Das haben sie rausretten können, diese Waffe, 14 Tonnen. Und man musste feststellen, als man jetzt daran gehen wollte, die Atombombe zu bauen in Deutschland, dass genau 14 Tonnen fehlten. Und da kommen mir irgendwie die Tränen, weil einerseits klar war, dass diese Waffe in den Händen der Nationalsozialisten so nicht zu denken war und vom Herrn nicht vorgesehen war. Und er sich über alles, und das zeigt er uns so deutlich, es waren genau diese 14 Tonnen, die fehlten, um den nächsten Schritt im Bau der Atomwaffe zu machen, gefehlt haben. Also das finde ich so bewegend und deshalb, weil es meine Beispiele sind, habe ich sie mit aufgenommen. Das zeigt, wenn wir im Nachhinein gucken, wie sehr in jedes scheinbare Chaos, in jede Tyrannei und Wüstenei hinein der Herr vom geistigen Ziel her alles in der Hand hält.